Gestern war die Beerdigung von Marianne Herrmanns Schwester. Marianne Herrmann ist ein Mitglied hier in der Gemeinde. Ihre Schwester hat einige Jahre im Pflegeheim in Allershausen gelegen und gestern war die Beerdigung und ich durfte die halten. Und bei der Trauerfeier durfte ich dann irgendwas sagen, was tröstet. Was sagt man dann Menschen, die in Trauer sind? Am besten spricht man davon, dass Jesus auferstanden ist. Aber das ist keine gute Nachricht für Menschen, die in Trauer sind. Keine gute Nachricht. Es ist die beste Nachricht, dass Jesus auferstanden ist. Und dass wir, wenn wir mit ihm verbunden sind, auch auferstehen können. Und dann stehe ich da vorne und denke, warum begreifen die Menschen das nicht, die da sitzen? Ja? Denn manche werden das nicht begriffen haben. Ich kann nicht in ihr Herz schauen, aber wir wissen ja etwas Statistiken in Deutschland, wer was wie glaubt und wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist. Und dann stehe ich dann da und denke, warum glauben die es nicht? Ja, warum kann man es ihnen nicht eintrichtern? Und es geht nicht. Es geht nicht. Und ich glaube, wir können auch sagen, Gott sei Dank, das kann nur der Heilige Geist machen. Das ist seine Aufgabe. Das entzieht sich unserer und meiner Macht und Möglichkeiten. Wir dürfen das nicht. Hat Gott so wohlgeordnet, dass der Heilige Geist dafür zuständig ist, um diese Botschaft des Evangeliums, Jesus starb, Jesus ist auferstanden, er lebt und er gibt uns neues Leben, dass dieses Evangelium Menschen aufnehmen können, das muss der Heilige Geist wirken. Und da können wir nichts dran machen. Aber wir können das verkünden, davon sprechen, sagen, weitergehen. Und heute geht es ein bisschen um den Heiligen Geist und sein Wirken. Deshalb sind die beiden Bilder da, die erkläre ich nachher noch näher. Ich will euch zunächst den Bibeltext vorlesen, der die Grundlage bildet, auch aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Ja, ich gehe ein bisschen durch diesen Brief durch. Ein sehr persönlicher Brief, deshalb nochmals, wie ich letzte Woche gesagt habe, manches von dem, was da steht, dürfen wir nicht einfach übernehmen. Das ist ganz persönlich für Timotheus gemeint. Das sind biografische Aussagen, die sind nicht bindend für uns, die sind kein Befehl. Biografische Lebensereignisse sind Beschreibungen. Aber aus diesen Beschreibungen, was Menschen mit Gott erlebt haben und wie Gott gehandelt hat, können wir etwas von Gott erkennen und Blick auf ihn werfen. Das bedeutet noch lange nicht, dass wir es genauso machen müssen, wie es dann so geschrieben ist, wie die Personen das gemacht haben. Das bedeutet, aber dass der Gott, der mit diesen Menschen gehandelt hat und umgegangen ist und weitergegangen ist, derselbe ist. So dürfen wir etwas über Gott lernen. Zunächst der Bibeltext jetzt aus 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6. Darum ermahne ich dich, so schreibt Paulus an Timotheus, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Gottes Geist gibt Gaben. Und Timotheus hat eine bekommen, wir wissen nicht, was damit gemeint ist, welche Gabe gemeint ist. In einem anderen Brief vorher schreibt Paulus, vernachlässige die Gabe nicht. Hier sagt er, lass sie wieder aufleben. Andere Bibelübersetzungen sagen, entfache sie wieder. Also es ist wie so ein Feuer, was noch ein bisschen brennt, aber nicht voll brennt. Und es soll richtig brennen, damit man dann grillen kann. Ja? Oder damit man irgendwas anderes mit dem Feuer Nützliches anstellen kann. Aber hier ist nur noch ein bisschen Glut da. Die Gabe ist nicht weg, sie ist vorhanden. Und sie ist von Gott gegeben und geschenkt. Sie ist nicht von dem Timotheus selber genommen. Er bekam sie, als Paulus ihm die Hände aufgelegt hat. Heißt das, dass jeder die Hände aufgelegt bekommen muss, um Gaben des Geistes zu bekommen? Nein, heißt es nicht. Das heißt nur, dass bei Timotheus das so passiert ist. Und dass für ihn das vielleicht eine zusichernde Gewissheit war, ja, ich habe die Gaben bekommen, weil da so ein konkretes war, nicht abstraktes Handeln, sondern ein konkretes Handeln Und er berührt wurde von einem anderen, die Hände wurden aufgelegt. Ja, eine übliche Praxis in der jüdischen Gemeinschaft und dann auch später in der christlichen Gemeinschaft, die Hände aufzulegen für in bestimmten Situationen. Und Timotheus hat erlebt und hat erlebt, dass er eine Gabe bekommen hat. Wie gesagt, wir wissen nicht, was für eine Gabe ist. Wir wissen nur, er setzt diese Gabe nicht ein. Warum? Wissen wir auch nicht genau. Vielleicht können wir es erschließen aus dem, was Paulus hier schreibt. Timotheus war möglicherweise etwas ängstlich, so gehen viele Ausleger von aus. Er war introvertiert. Er war nicht der Draufgänger, nicht die Rampensau, wie man manchmal sagt. Nicht derjenige, der die Mengen immer direkt so auf seine Seite ziehen kann. Ruhig, zurückhaltend, ängstlich, still, leise. Und vielleicht hat diese Furcht, diese Feigheit, diese Angst dazu geführt, dass er seine Gaben nicht eingesetzt hat oder eine spezielle Gabe, die Paulus jetzt hier im Blick hat. Und deshalb schreibt Paulus, denn, entfache die Gabe wieder, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Diese Angst, Timotheus, die du hast, die kommen nicht von Gott. Und er sagt jetzt auch nicht, okay, dann überwinde deine Angst und du musst keine Angst haben und ist doch gar nicht so schlimm alles, sondern er kommt auf etwas anderes zu sprechen, auf den Geber der Gaben, die er hat. Und jeder, der zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist und er hat Gaben vom Heiligen Geist bekommen. Wir wissen nicht, wie viele. Die biblischen Texte sind da sehr, sehr gering in ihren Aussagen, was und wie viel wir denn haben. Mindestens im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, wird angedeutet, dass jeder eine Wortgabe hat und eine Tatgabe hat, also mindestens zwei. Wie gesagt, das ist nur eine Andeutung, was man rausschließen kann. Auch du hast also eine Gabe des Wortes, die vom Heiligen Geist geschenkt wurde, und eine Gabe der Tat. Es gilt darum, die rauszufinden, das wäre eine andere Thematik. Aber es gilt darum, sie auch einzusetzen, sich nicht brach liegen zu lassen. Paulus sagt uns leider nicht, wie Timotheus das machen soll, wie soll er das Feuer entfachen. Da muss was reinblasen, dann in der Glut, dann wird Feuer schon wieder entfacht. Wenn wir beim Grillen bleiben, dann blasen wir da rein und dann wird das Feuer ein bisschen entfacht. Vielleicht hat Paulus das im Blick und sagt, kommt deshalb aus dem Geist zu sprechen, den Geist Gottes, und sagt, dieser Geist ist kein Geist der Feigheit, sondern den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Das griechische Wort für Geist heißt Pneuma. Und in Griechisch ist der Grundtext der Bibel geschrieben. Und alles, wir haben viele Übersetzungen in vielen Sprachen. Das griechische Wort heißt Pneuma. Und Pneuma bedeutet entweder Wind oder Atem. Das ist was Konkreteres, der Wind und der Atem. Geist ist irgendwie eher nicht so konkret. Und Geist meint auch nicht das, was wir unter Geistern verstehen. Deshalb sprechen die Engländer nicht mehr von Ghost, sondern von Spirit. Es ist nicht das, was wir unter unseren Geistern vorstellen. Der Begriff Geist bedeutet, dass er aus einer anderen Wirklichkeit kommt, aber dass er sich sehr wohl körperlich zeigen kann. Und deshalb sprechen wir beim Leben aus dem Geist von geistlichem Leben, nicht geistigem Leben. Und das geistliche Leben soll unser geistiges Leben und unser körperliches Leben und unser seelisches Leben bestimmen und lenken. So. Pneuma heißt Wind oder Atem. Und mit Wind kann man manches anstellen, wissen wir mittlerweile. Die Windenergie, da steckt das schon drin, eine Kraft, Energie, Kraft. Im Wind. Der Wind hat eine ganz starke Kraft und wenn er zum Tsunami wird oder zum Tornado oder zum Orkan, dann hat er auch ziemlich zerstörerische Kraft. Aber das hat der Heilige Geist nicht, denn er ist ja besonnen. Er ist der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Seine Kraft wird nicht zerstörerisch. Aber Wind kann zerstörerisch sein. Wind sehen wir nicht, aber wir sehen die Auswirkungen. Daniel Benjamin hat ja schon ein bisschen da gezeigt bei anderen Sachen. Wir sehen die Luft auch nicht, aber wir können Auswirkungen sehen. Und beim Wind, wir nutzen den Wind, damit etwas daraus entstehen kann. Strom. Und dieser Strom hilft uns zum Leben. Und so ist der Heilige Geist gekommen, um das Leben zu gestalten und Leben zu bringen. Und das kann nur er. Das ist seine Kraft. Und das ist dieselbe Kraft, die in Christus war, als Jesus auferstanden ist. Römer 8. ist da. Denn diese Kraft ist in euch. Und wenn diese Kraft, dieser Geist, Jesus von den Toten auferweckt hat, wird er eure sterblichen Leiber auch vom Tod auferwecken. Römer 8, 22. Das ist eine Kraft, die ist noch ganz anders als die Kräfte, die wir hier in dieser Welt kennen. Denn wer einen Toten auferwecken kann, der hat alle Macht und Kraft. Und diese Kraft lebt in euch, weil der Geist, der Heilige Geist, in euch lebt. Und das ist Kraft. Eine Kraft, aber die zum Leben führt und nicht zur Zerstörung, nicht zur Trennung, nicht zum Auseinanderbringen von Menschen und Christen, sondern führt zusammen. Geist der Kraft. Dann auch noch den Geist der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Atem. Der Heilige Geist wird, das Wort Pneuma heißt auch Atem. Jetzt atmen mal tief ein, wieder aus und dann atmest du nicht mehr ein. Warte mal, warte mal. Ich warte jetzt nicht, bis jemand umfällt. Also wer es gut ist und Apnoe-Taucher ist, der kann das 8 Minuten lang anhalten. Ja. Die meisten von euch werden früher aufhören. Und wenn man aufhört zu atmen, ja, dann wird es irgendwann ein bisschen komisch und so und dann vielleicht, wie auch immer, und dann hält man es nicht mehr aus, dann fängt man automatisch wieder an. Das geschieht dann schon wieder. Dann zieht es rein. Ja. Und wir müssen nur den Bauch nach vorne strecken, dann kommt schon Atem in uns hinein. Wir müssen noch nicht mal aktiv einatmen, sondern wenn ihr diese Bauchatmung macht, den Bauch und die Muskeln nach vorne streckt und wieder ein, dann drückt ihr den raus und nach vorne, dann kommt er rein, der Atem. Und dann fließt es. Das ist Leben. Und das bedeutet Pneuma, der Geist, das Leben des Geistes. Er bringt Kraft und Leben. Atem heißt Leben. Am Anfang, als Gott die Menschen geschaffen hat, da blies er seinem Odem, so heißt sein Ruach, das ist das hebräische Wort statt Pneuma, Ruach, Geist heißt es auch, Atem, Wind. Da blies Gott seinen Atem in einen Menschen, in den Menschen hinein. Und so wurde er zu einer lebendigen Seele. Anfang der Bibel, 1. Mose. Das heißt, jeder Mensch, das ist faszinierend, oder? Jeder Mensch trägt den Atem Gottes, den Geist Gottes in sich schon. Auf andere Weise als die Menschen, die zu Jesus gehören und die wiedergeboren sind, so heißt es mal in einem Bibeltext. Die neugeboren sind durch den Geist, neu aus Geist und Wasser geboren. Und doch ist in jedem Menschen etwas von diesem Geist Gottes. Sonst könnte er gar nicht leben. Auch der schlimmste Mensch, der unsympathischste Typ, die Person, die du nicht leiden kannst, die trägt etwas von Gottes Geist in sich. Sonst könnte die gar nicht leben und existieren. Und das könnte uns den Atem doch nehmen. Und dann noch mehr, dann ist dieser Geist, dieser Gott selber in uns, Gott selber, der dem Menschenleben eingehaucht hat, ist in uns. Dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, Kraft, da kann wirklich was entstehen. Liebe ist auch eine Kraft. Aber eine Kraft, die nicht mit Gewalt, die nicht mit Macht wirkt, sondern die mit Opfer und Verzicht wirkt. Die mit Demut und Sanftmut wirkt. So sagt Jesus von sich selbst, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Das ist eine Kraft steckt da drin, die wir normalerweise nicht kennen. Die steckt in Liebe und Besonnenheit. Besonnenheit heißt, ich gehe umsichtig um mit dieser Kraft. Ich gehe vorsichtig mit um. Ich gehe förderlich damit um. Ich nutze es, führt nicht zur Zerstörung, nicht zur Trennung. Nicht zum Niederdrücken von Menschen, sondern zum Aufbauen, zur Hilfe. Und im Galaterbrief Kapitel 5, 22 ist von den Früchten des Geistes die Rede. Da heißt es, der Frucht des Geistes ist Liebe, dann Freude, Friede, Geduld, dann geht es weiter bis zum Ende, da steht dann Selbstbeherrschung. Und das ist ein ähnliches Wort wie hier. Hier ist mit Besonnenheit übersetzt, man könnte auch mit Selbstbeherrschung übersetzen. Und so fasst Paulus das vielleicht hier zusammen mit diesen beiden Anfang- und Endbegriffen, was er in Galater 5 schreibt, Liebe und Selbstbeherrschung, hier sagt er Liebe und Besonnenheit, und versteht das ganze Wirken des Heiligen Geistes damit, der Freude bringt, der Geduld bringt, der Sanftmut bringt, der Enthaltsamkeit bringt, der Keuschheit bringt, der Demut bringt. Das ganze Wirken des Heiligen Geistes fasst er hier zusammen in dieser kurzen Formulierung, Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Geist ist in dir, sagt er, in dir, Timotheus. Der ist in dir auch, der du hier sitzt. Du hast ihn bekommen, als du Christus aufgenommen hast. Und das ist die Kraft deines Lebens. Das ist die Liebe deines Lebens. Das ist die Besonnenheit, die du brauchst. Wir hatten vor einigen Wochen im Herbst letzten Jahres ein Seminar für Leute, die aus dem letzten Loch pfeifen. Burnout, Frage, wie viel Kraft habe ich überhaupt noch? Und da haben wir gute Tipps und hilfreiche Tipps bekommen. Und die sind auch sehr nützlich zu beachten. Aber es gibt das Zweite, was wir dabei bedenken müssen. Wenn wir kraftlos sind und am Ende unserer Kräfte sind, der Heilige Geist ist da mit seiner Kraft. Und der kann was bewirken, was nur bewirkt wird, wenn wir kraftlos sind. Es gibt eine andere Formulierung in der Bibel, 2. Korinther 5, 21. Da sagt dieser Mann Paulus, ich habe mit Gott gerungen, er sollte mir helfen. Ich fühle mich kraftlos. Da ist ein Stachel in meinem Fleisch. Der hindert mich. Und dann hat Gott mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in dem zur Vollendung, der schwach ist. So ist genau übersetzt. Wir kennen oft, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt eigentlich, meine Kraft kommt in dem zum Ziel, der schwach ist. Und dann sagt Paulus, und jetzt rühme ich mich meiner Schwachheit, denn dann ist die Kraft Christi in mir. Und wenn wir die Kraft Gottes haben wollen, die Kraft Christi haben wollen in uns, dass sie zur Entfaltung kommt, dann müssen wir manchmal aus dem letzten Loch pfeifen und das vielleicht nicht ablehnen und Ja dazu sagen. Und nicht alle Welt vielleicht in Bewegung setzen, die uns jetzt irgendwie helfen sollen, damit wir wieder zur Kraft kommen, sondern wissen, wir bleiben in dieser Kraftlosigkeit mal drin. Aber dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes. Und manchmal ist der Begriff Gnade nämlich synonym, ein anderes Wort für Heiliger Geist. Und wenn Gott sagt, ich gebe dir meine Gnade, meint er, ich gebe den Heiligen Geist. Es geht um das erlösende Handeln Gottes in dieser Gnade. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Und manchmal müssen wir kraftlos werden und bleiben. Das heißt nicht, dass man auf der anderen Seite nicht genauso dann etwas unternimmt und tut und macht, um nicht mehr aus dem letzten Loch zu pfeifen, sondern das, was Frank Bern uns dann empfohlen hat, auch ein bisschen in die Tat umsetzt. Unser Leben anders strukturiert, mehr schläft und sich mehr bewegt, anders isst oder manches nicht isst. Und all die guten Tipps zu nehmen, die sinnvoll sind, wenn wir merken, wir sind körperlich, seelisch, auch geistig in einem tiefen Loch drin. Dann hilft nicht nur einfach nur beten. Oder Bibel lesen. Dann helfen viele andere Dinge. Aber das Zweite gehört dazu. Ja, die Erkenntnis, die Kraft Gottes kommt in dem zum Tragen, der kraftlos ist. In dem, der krank ist, der depressiv ist, der niedergedrückt ist. Sogar, stellen wir fest, in den biblischen Texten, der offensichtlich in Sünde lebt. Auch da kommt die Kraft Gottes zum Tragen. Simson war so ein Beispiel, dieser Mann im Alten Testament, der offensichtlich Dinge getan hat, die Gott nicht gut heißt in seinem Gesetz. Und trotzdem konnte er in der Kraft Gottes Dinge tun, die kein anderer tun konnte. Da verstehe ich Gott nicht immer. Ja? Das passt nicht ganz in mein reines Verständnis von Gott rein. Aber das ist Gott, der lässt sich so nicht fassen. Und er gibt manchmal denen, die es nicht verdient haben, überhaupt nicht verdient haben, eine Kraft, die Kraft seines Heiligen Geistes, und lässt sie wirken, wo wir sagen, das kann doch nicht sein. Wie ist das möglich? Und ist dann möglich, weil es an ihm, an Gott liegt. Und er darüber urteilt, warum er diese Kraft so sichtbar werden lässt, bei dem einen, bei dem anderen nicht so sehr. Und wenn du sagst, ich mir fehlt Liebe zu Menschen, ich kann Menschen nicht vergeben. Ja, das ist berechtigt, können wir nicht immer. Da passieren Dinge an uns, wird mit uns geschehen, mit uns, da können wir nicht einfach sagen, ich vergebe dann. Und ich kann den Menschen lieben. Das geht nicht. Das braucht manchmal Jahre und einen langen Prozess. Aber was dann dazugehört, ist, sie wissen, dass der Geist Gottes, der Geist der Liebe in mir ist. Und dann kann ich mindestens bitten, Heiliger Geist, liebe du diesen Menschen, der es nicht verdient hat. Ich habe es auch nicht verdient. Liebe du ihn. Ich kann ihn nicht lieben. Und ich will ihn übrigens auch nicht lieben. Ja? Aber liebe du ihn. Schenke ihm Gnade. Dann bin nicht mehr ich es. Dann ist dieser Geist. Und dann kommt die Liebe, die ausgegossen ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Römer 5. Diese Liebe, die in unseren Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, ist nicht mehr unsere Liebe, sondern die Liebe des Heiligen Geistes, die von uns zum anderen kommt. Und wir lieben ihn, obwohl wir ihn nicht lieben. Und nicht das Empfinden haben, wir lieben ihn. Und auch das nicht wollen. Und doch bekommen wir Liebe vom Heiligen Geist. Liebe aus unserem Herzen heraus. Besonnenheit. So läuft das ähnlich. Ja? Manche Menschen sind sehr unbesonnen, andere sind von Natur aus begabt mit Besonnenheit und sehr nüchtern oder umsichtig, aber andere sind eher hitzköpfig und reagieren schnell. So sind sie persönlich geschaffen. Du vielleicht auch. Das ist so. Und das wird bis in Ewigkeit an nichts sich verändern. Erst in der Ewigkeit dann schon, aber vorher nicht. So wirst du bleiben. Und dann haben wir aber die Chance, die Besonnenheit des Heiligen Geistes anzuzapfen. Das ist ja nicht unsere Besonnenheit, da wird unsere Persönlichkeit nicht verändert. Aber da wird etwas vergrößert, erweitert. Da kommt was Neues hinein, was sich dann hier und da immer mal brechen darf. Und wir dann in eine Besonnenheit des Heiligen Geistes handeln, die nicht unsere eigene ist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das geschieht in unserem Leben, in dem Alltag. Auf der Arbeit. Nicht beim Bibellesen. Ja? Und auch nicht beim Beten. Das geschieht da, wo Druck ist. Wo Gefahr ist. Wo es mir nicht so gut geht. Wo ich am Ende der Kraft bin. Am Ende meines guten Willens bin. Wo ich denke, ihr könnt mich alle mal. Lass mich da einfach in Ruhe. Wo es schief geht mit dem Projekt, was ich vorhatte. Wo Leute mich nicht loben, obwohl ich es doch verdient hätte. Da kommt es hinein. Diese Kraft Gottes. Nein, da ist die Kraft Gottes. Da ist sie, weil der Heilige Geist da ist. Gott selbst, höchstpersönlich, in Person. Nicht irgendein Abgesandter. Dritte Klasse, vierte Klasse, Botschaftsgehilfe, der irgendwas überredet. Nein, Gott selber, sein Geist, die göttliche Person der Dreieinigkeit. Er ist da, in uns, mit uns, für uns und durch uns hinein wirkend in die Welt, im Alltag, im normalen, ganz normalen Leben. Und manchmal wird das normale Leben auch ein bisschen außerordentlicher. Ja, da berichten dann die großen Glaubenshelden von, da kann man in Büchern lesen und wo man dann denkt, boah, ja, so wie die das erleben. Und das ist dann außergewöhnlicher. Das ist die Berufung Gottes für diese Menschen. Deine Berufung ist da, wo du bist. Jedenfalls heute, vielleicht morgen eine andere, aber heute noch. Und da geht es darum, dass der Heilige Geist mit Kraft und Liebe und Besonnenheit sich entfalten darf. Was können wir dabei tun? Wahrscheinlich nicht viel, das ist sein Wirken. Das Einzige, was möglich ist, ist vielleicht das, was wir in dem letzten Lied gesungen haben, Holy Spirit, deshalb hatte ich das rausgesucht, weil es ja eine Art Gebet ist. Gibt es nur auf Englisch, der deutsche Text gibt es auch dazu, der war ja da drunter, der ist aber ein bisschen anders als der englische Originaltext, deshalb haben wir es auch Englisch gesungen. Das also so als Gebet zu nehmen, einfach sagen, Heiliger Geist, erfülle mich, ja? Forme mich, führe mich, sende mich. Ich bin bereit dazu. Mach du, was du möchtest. Das ist wahrscheinlich das, was wir machen können. Alles andere entzieht sich unserer Machbarkeit und unseren Möglichkeiten, die wir von uns aus haben. Ja, wir können uns bereithalten sozusagen und ganz bewusst uns selber sagen und dem Geist Gottes können wir und Jesus und unserem Vater im Himmel sagen, wir sind da für dich. Offen, bereit, willig. Du kannst loslegen. Und er möchte loslegen. Manchmal als leiser, sanfter, zarter, vorsichtiger Atem und manchmal als kräftiger, starker, sehr dynamischer Sturm. Und manchmal auch vielleicht irgendwie dazwischen. Amen. Heiliger Geist, du bist der Geist, der von der Schöpfung an da ist und der wirksam ist. In verschiedener Weise, so können wir es in deinem Wort entdecken, dem Wort, das du gehaucht hast, gegeben hast, dem du Leben eingehaucht hast. Diesem Wort können wir entdecken, dass du in verschiedener Weise wirksam gewesen bist. Und seit 2000 Jahren bist du bis heute wirksam in so vielen Menschen, die sich vor dir und dem Vater und dem Sohn gebeugt haben. Und du bist wirksam und gestaltest diese Welt und schaffst immer noch Neues, schaffst Leben, manchmal sehr deutlich und sichtbar und spürbar und manchmal sehr vorsichtig, langsam, prozesshaft und nicht sehr greifbar für uns. Und doch ist es da, vorhanden, von jetzt an bis in Ewigkeit. Und wir sind Teil deines Wirkens. Und wir möchten dir sagen, dass wir Teil weiter bleiben wollen von deinem Wirken und Anteil haben an deinem schöpferischen Schaffen und Wirken, an dem, dass deine Kraft in dieser Welt etwas bewegt, zur Ehre des Vaters. Und an dem, dass die Liebe des Vaters und des Sohnes durch deine Liebe sichtbar wird und greifbar und spürbar wird für Menschen. Und auch daran, dass die Sanftheit und die Besonnenheit und die Demut des Sohnes in dieser Welt sichtbar wird. An diesem deinem Handeln wollen wir Anteil haben und wir sind bereit dafür. Fülle du uns, forme du uns und sende du uns. Amen.